Wir sind heute am 16. November 2021 im Fürther Fürth-Wiki-Laden und ich habe zu Gast Herrn Wilfried Dietsch. Herr Wilfried Dietsch wurde 1946 in Fürth geboren, war von Beruf Polizist und führte den Streifendienst zwischen 1969 und 1973 durch, war dann von 1975 bis 1976 im Stab der Polizeidirektion Fürth und dann von 2001 bis 1996 bis 2001 Polizeichef in Fürth. Thema ist heute das Verhältnis zu den in Fürth stationierten Amerikanern. Und vorab noch die Frage an Herrn Dietsch: Sind Sie damit einverstanden, dass dieses Interview oder Teile davon veröffentlicht werden?
Ja, selbstverständlich. Dafür bin ich ja hier.
Prima. Vielen Dank. Gut, dann würde mich, Herr Dietsch, interessieren, wie Ihre Beziehungen zu den Amerikanern begannen.
Also die Beziehung zu den Amerikanern, die begann ja schon in der Kinderzeit. Ich bin 1946 geboren, wie Sie erwähnt hatten. Und dann ist man natürlich mit den Amerikanern groß geworden. Ich bin auch in der Altstadt aufgewachsen. Meine Eltern haben in der Pfisterstraße gewohnt, hatten dort ihre Wohnung. Und in der Altstadt waren ja häufig auch die Amerikaner unterwegs. Ich habe da meinen ersten Kaugummi von den Amerikanern bekommen. Wir waren als Kinder immer begeistert, wenn wir sie gesehen haben. Es ist so, dass wir ja als Kinder, auch wenn man schon in die Schule gegangen ist, gar nichts wussten von den Verhältnissen während des Dritten Reiches. Wir wussten also nicht, was Deutschland alles angestellt hat, Unangenehmes angestellt hat, während des Holocausts zum Beispiel. Und wir wussten lediglich, dass halt Krieg war. Das ist uns so erwähnt worden. Und deshalb sind die Amerikaner jetzt bei uns. So haben wir das also letztlich wahrgenommen. Und wir haben als Kinder einfach auch die Lässigkeit der Amerikaner bewundert. Die amerikanische Mentalität war eigentlich eine andere als die deutsche, ne? Befehl und Gehorsam und ein bisschen so das Statische, das kannten die Amerikaner nicht. Insofern ging es bei mir schon los, wie gesagt, als ich einigermaßen denken konnte, unterwegs war als Kind. Und ich kann mich eigentlich in dieser Zeit fast ausschließlich an positive Erlebnisse erinnern.
Ja, es war ja gerade damals noch so, die Lehrer waren ja zum Teil noch aus der nationalsozialistischen Zeit, die hatten noch dieses Befehl und Gehorsams, diese Mentalität. Und wie kamen Sie dann auch direkt in Kontakt mit den Amerikanern, weil die in den Lokalen in der Fürther Altstadt waren?
Das war dann später. Ich meine, vom Hörensagen haben wir natürlich mitbekommen, wir sitzen hier in der Gustavstraße. Die Gustavstraße war ja 1954 off limits. Da gab es ja, ne, Prostitution und Saufgelage und Schlägereien. Und dann ist die Bevölkerung ja auf den damaligen Oberbürgermeister zugegangen. Da muss man was tun. Der hat dann mit den Amerikanern Kontakt aufgenommen. Und dann durften ja zeitlang 1954, ich glaube von 17 Uhr bis früh um 6 Uhr, durften ja keine amerikanischen Soldaten sich in der Gustavstraße sehen lassen. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, der Dollar war damals natürlich ein tolles Zahlungsmittel für die Amerikaner. Ne? Ich glaube, so um 4 D-Mark war der Wert des Dollars. Die haben natürlich Geld gehabt, konnten natürlich ihre Trinkgelage abhalten. Ne? Und deshalb war da schon einiges los. Ansonsten, wenn ich mal an die Zeit während meiner Dienstzeit denke, dann hatten wir als Polizei sehr gute Kontakte zu den Amerikanern. Wir sind ja teilweise gemischte Streife gefahren mit der Militärpolizei. Wir hatten natürlich auch als Polizeiangehörige sehr viel zu tun mit Amerikanern, weil Alkohol doch eine Rolle gespielt hat. Und dann hat man die Klienten in der Stolpenstraße bei der Militärpolizei abgeliefert und hat, sagen wir mal, auch kennengelernt, wie die Amerikaner ihren Umgang mit ihren Soldaten pflegen, wenn sie irgendwo auffällig waren.
Wie war das Verhältnis zwischen MP und Fürther Stadtpolizei, die es ja damals noch gab? War das gleichrangig oder gab es da schon graduelle Unterschiede?
Also wenn man überlegt, was Deutschland während des Zweiten Weltkriegs angestellt hat, und an das denke ich immer, wenn es um die Verhältnisse zwischen auch der deutschen Polizei und der Militärpolizei ging, dann muss ich sagen, dass die Amerikaner mehr als tolerant waren. Wir hatten immer gutes Verhältnis. Ich meine, natürlich gibt es einmal den einen oder anderen, den gibt es aber auch unter den Deutschen, ne, der nicht ganz so spurt. Aber wir hatten immer zu den Amerikanern, insbesondere eben zur Militärpolizei, wo wir ja laufend Kontakt hatten, immer ein sehr, sehr positives Verhältnis. Also keine Distanz, wo man sagt, jetzt kommt die deutsche Polizei und dann wirst du schon kritisch beäugt, weil du ja einem Land angehörst, das nicht unbedingt freundschaftlich gesinnt war in den Jahren vorher zu den Amerikanern. Also Verhältnis war immer einwandfrei.
Kollegial.
Ja.
Konnten Sie dann als deutscher Polizist auch GIs alleine festnehmen, ohne Unterstützung der MP?
Wir haben sie auch alleine festgenommen, und wenn wir sie festgenommen hatten, haben wir unmittelbar dann über die Einsatzzentrale die Militärpolizei anfordern lassen. Genauso war es auch bei Verkehrsunfällen, ne? Beteiligung von Amerikanern und Deutschen. Wir haben den Unfall dann aufgenommen, haben aber zur Unfallaufnahme auch die amerikanische Militärpolizei hinzugezogen. Und so war es auch, wenn man, wie erwähnt, in der Gustavstraße einmal irgendein Problem hat, weil welche über den Durst getrunken haben und es kam zu Schlägereien, dann haben wir die festgenommen und dann haben wir vor Ort oder in der Dienststelle gewartet, bis die Militärpolizei gekommen ist. Wir haben dann den betreffenden Soldaten den Amerikanern übergeben, oder wir haben die Festgenommenen oder in Gewahrsam genommenen direkt in die Stolpenstraße zur Militärpolizei gefahren.
Es gab doch sicher auch Vorfälle, wo amerikanische, sagen wir mal, Übeltäter dann in die Kaserne geflüchtet sind. Ja. Hat dann Ihr Befugnisbereich am Kasernenzaun geendet?
Auch hier war es so, es hat am Kasernenzaun geendet, aber es waren ja immer Posten vor Ort, die den Einlass, die haben ja den Einlass überwacht, auch ob ihre Soldaten reingehen oder rausgehen und dass keine Fremden in das Objekt eindringen, wie jetzt in den Kasernen, in der Flößaustraße zum Beispiel. Wir haben uns dann dort ordentlich angemeldet, haben zu den Amerikanern gesagt, da ist folgender Vorfall gewesen, wir haben eine Fahndung, wir haben den Verdacht, dass jemand in die Kaserne geflüchtet ist. Dann konnten wir ohne weiteres mit den Amerikanern in die Räumlichkeiten eintreten, wo unter Umständen der, den wir suchen, sich aufgehalten hat.
War das tatsächlich immer so? Weil es kam ihm auch in der Presse mal vor, dass der Posten kein Interesse daran hatte, die deutsche Polizei zu unterstützen. Und bis sich dann irgendjemand bequemt hat, zu kommen, war der Delinquent schon längst über alle Berge.
Ich hatte es ja erwähnt vorhin, es gibt immer solche und solche, und es gab natürlich auch nicht nur positive Verhaltensweisen uns gegenüber, aber im Großen und Ganzen kann ich mich an größere Probleme nicht erinnern, wenn wir hingegangen sind und haben zum Beispiel, was auch immer wieder vorgekommen ist in der Zeit, gesagt, uns wurde ja Vergewaltigung gemeldet und wir haben den Verdacht, dass ein Soldat der Täter ist und der ist in die Johnson Barracks geflüchtet, dann haben wir sofort eine Unterstützung erfahren. Denn die Amerikaner haben natürlich auch die Sache ernst genommen und wollten natürlich Straftäter, die so qualitativ hochwertige Delikte begehen, nicht von sich aus ausdecken und von uns fernhalten. Und ich meine, die sind ja dann sowieso später der amerikanischen Militärgerichtsbarkeit unterlegen. Die sind ja nicht vor deutschem Gericht verhandelt worden. Insofern waren die Amerikaner auch daran interessiert, dass ihre Leute, ihre Soldaten, die hier in Deutschland sind, sich auch korrekt und sauber verhalten.
Hat es eine Rolle gespielt, dass ja die amerikanischen Kampftruppen alle paar Jahre ausgetauscht wurden? War das bei der MP ähnlich oder hatten Sie mehr oder minder permanent dieselben Ansprechpartner?
Also bei der Militärpolizei war ein längerer Aufenthalt vorhanden. Wir hatten über Jahre hinweg gute Kontakte. Es war jetzt nicht so wie bei den Truppenbewegungen, dass man wie jetzt in der Vietnamzeit, dass man gesagt hat, jetzt dürfen sich die mal ausruhen, die in Vietnam gekämpft haben und dürften dann in Deutschland sich mal ein bisschen wieder reaktivieren. Das war also bei der Militärpolizei nicht so. Da war doch ein beständiges Personal vorhanden.
Gab es da seitens der MP Unterschiede zwischen den farbigen und den weißen Soldaten?
Also bei der Militärpolizei habe ich das so nicht festgestellt. Da waren die Farbigen mit den Weißen unterwegs. Aber man hat es, wenn man so in den Jahren, wo ich im Streifendienst war, in Fürth unterwegs war, hat man festgestellt, dass es einfach in Fürth Kneipen gab, wo nur Farbige verkehrt sind und Kneipen, wo Weiße, wo sich also damals als junger Mensch, wenn man ein bisschen an Solidarität und Menschenwürde denkt, über die wir ja auch informiert wurden in der Folgezeit, war man dann eigentlich überrascht, dass in so einer Nation wie der amerikanischen, so einer aufgeschlossenen Nation, doch damals noch so, ich möchte es wirklich als Rassentrennung bezeichnen, vorhanden war. Also wir haben hier in Fürth Kneipen aufgesucht, wo es zu irgendwelchen Anlässen kam. Ich kann mir zum Beispiel an die Kneipe am Mathildenberg erinnern, die war ausschließlich von farbigen Amerikanern frequentiert, da war nicht ein Weißer drin und die Weißen wollten das auch nicht, dass Farbige mit ihnen in den Kneipen zusammen verkehren. Was ich, sagen wir mal, bis heute noch nicht so richtig begriffen habe. Rassentrennung begreife ich natürlich, aber die Soldaten, die haben ja gemeinsam in Vietnam gekämpft, die lagen Schulter an Schulter und haben gegen den Vietcong Krieg geführt. Und da hat sich doch, jetzt sage ich einmal, der eine Kumpel auf den anderen Kumpel verlassen müssen. Und da hat man gemeinsam ein gemeinsames Ziel gehabt, den Krieg gegen den Vietcong zu gewinnen. Und dann ist man letztlich mal in Deutschland, darf sich ausruhen und dann will der eine mit dem anderen nichts zu tun haben. Begreift man manchmal nicht. Ne?
Und Sie als deutscher Polizist hatten aber keine Probleme, dann in solche Kneipen mal reinzugehen und mal zu kontrollieren oder nach dem Rechten zu sehen?
Überhaupt nicht. Das ist alles akzeptiert worden. Ich meine, wir hatten ja, sagen wir mal, unsere Polizeihoheit in Fürth. Wir waren zuständig für Recht und Ordnung. Wir mussten uns nur an bestimmte Regeln halten im Zusammenwirken mit den Amerikanern. Ich hatte es vorhin erwähnt, beispielsweise die rechtzeitige Information der Militärpolizei, damit man nicht sagt, wir machen das quasi so alleine als deutsche Polizei. Die wollten über das Verhalten ihrer Soldaten Bescheid wissen und deshalb dieses Zusammenwirken.
Noel?
Ich meine, es fallen dann ja auch bestimmte tolle Dinge ein. Wir sitzen hier in der Gustavstraße. Also wenn ich jetzt den Blick ein bisschen weiter zum Rathaus richte, dann ist da der Kirchweihzug aufgelaufen. Die Amerikaner waren bei jedem Kirchweihzug dabei, ne? mit ihrer Kapelle. Und ich habe immer festgestellt, unsere Fürther Bevölkerung war mit einer Begeisterung dabei, dass die Amerikaner da mitmarschiert sind. Die hatten andere Songs drauf. Oder aber, wie ich noch jung war und man war Musikfan, dann hat man den AFN gehört, dann war man begeistert von Elvis Presley und Bill Haley. Also die Amerikaner haben uns auch vieles als junge Menschen transportiert, was uns gefallen hat. Oder wenn ich an unser Nordamerika in der Südstadt denke, ich sag mal Nordamerika in der Südstadt, das gab es in Fürth noch nicht, dass die Wohngemeinschaft vor der Haustür sitzt und ein Grillfest abhält. Wir haben immer gesagt, Die haben ja jeden Abend eine Party. Ja? Also das war bei den Amerikanern üblich und bei uns, da hatte noch keiner einen Grill zu Hause und hat sich vors Haus gesetzt in der Wohngemeinschaft. Das war da üblich. Oder denken Sie zum Beispiel an die Weihnachtsbeleuchtung. Wenn wir Streife gefahren sind und es war finster, dann waren wir immer mit einer Begeisterung in der Südstadt, Frohnmüller Straße, ja, genau. Wassermann Straße, John F. Kennedy Straße unterwegs. Da war alles schön beleuchtet bei uns in Deutschland oder in Fürth. In den Straßen war alles finster. Und an das, was man sich heute so gewöhnt hat, ne, wenn die Weihnachtszeit kommt, die Girlanden, die Lichter an den Balkonen oder in den Vorgärten, das haben uns alles die Amerikaner gebracht. Und das war damals einfach für uns faszinierend.
Das stimmt, ja. Sie dann noch einmal.
Ja. Also in der Zeit, wo ich im Stab der Polizeidirektion war, da hat sich das alles so normalisiert. Das war nicht mehr die Zeit, wo ja, das Verhalten der Amerikaner als etwas Außergewöhnliches betrachtet wurde. Wenn ich zum Beispiel an die Johnson Barracks denke, da waren ja die Panzer stationiert, dann sind die Amerikaner ja regelmäßig die Schwabacher Straße rausgefahren zum Hainberg, haben dort ihre Manöver in Anführungszeichen abgehalten. Da hatten unsere Kollegen immer nur den Auftrag, dem Panzer nachzufahren, und zwar aus dem Grund, die haben teilweise die Fahrbahn und die Gehwege demoliert und dann mussten wir also so ja, Meldungen fertigen an das Amt für Verteidigungslasten, ja. damit es wieder um die Schadensregulierung ging. Da muss man also die Stadt quasi als Träger der Straßenlast benachrichtigen, damit die Stadt weiß, da ist der Gehweg demoliert worden durch die Panzer. Also da hatten wir von unseren Chefs auch früher dann immer den Auftrag, fahrt den Amis nach, ne, und schaut, was alles glatt gemacht wurde. Und das muss man dann also notieren und dann ging eine Meldung, wie gesagt, an die Stadt, weil die hat dann wieder die Verkehrszeichen aufgerichtet, die umgefahren wurden oder die Gehwege, die demoliert waren und dann eine Meldung ans Amt für Verteidigungslasten und die haben dann geprüft, ob der Stadt Fürth dieser Schaden dann entsprechend wieder bereinigt wird.
Muss ein schönes Bild gewesen sein, wenn dann so ein VW-Käfer mit Blaulicht dann hinter dem Panzer hergefahren ist. Ja. Der ist ja verschwunden hinter dem. Ja.
Wir hatten vielleicht ein Erlebnis. Wir hatten einmal einen Amerikaner, der einen Panzer gesteuert hat. Und er hat durchgedreht und er ist durch die Stadt gefahren und war nicht zu bremsen. Also da kannst du natürlich mit dem VW der Polizei dich nicht vorne hinstellen, der macht dich platt, ne? Das wäre zu gefährlich gewesen. Und ich kann mich daran erinnern, die Kollegen, die versucht haben, den Panzer zu stoppen, der da durch die ganze Stadt gefahren ist, Richtung Westen. Und letztlich an der Billinger Anlage hat man dann zum Stehen gebracht. Ne? Also solche Erlebnisse gab es auch. Es gab natürlich schon auch Dinge, die außergewöhnlich waren, die heute ja nicht mehr vorkommen können. Wir haben ja keine Panzer mehr.
Genau, Gott sei Dank. Damit wären wir dann schon am Ende des Interviews. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Dietzsch, für dieses informative Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Also ich denke gern an diese Zeit zurück. Wenn man überlegt,
die... Das läuft noch.
Das ist jetzt weg.
Ne? Ach so, okay.
Nein, nein.